Für uns war auch immer klar, das Gasthaus bleibt immer ganz oben stehen. Ja, wir sind kein Gourmet-Restaurant, das liest du bei uns nirgends.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mir gegenüber sitzt wieder mein guter Freund David Haas.
Hallo von meiner Seite.
Und ich freue mich, dass heute auf unserem Ofenbänkle zwischen uns zwei Platz nimmt Hansi Reber von Rebers Pflug in Schwäbisch Hall.
Hallo zusammen.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da bist. Also, und auch vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich denke, wir starten direkt mit, wir haben ein paar Fragen für dich. Und wir würden dich jetzt einfach mal löchern.
Aber auf geht's.
Und dementsprechend geht es jetzt einfach mal los.
Jo. Hansi, es wäre cool, wenn du dich einfach unsere Hörerinnen und Hörer kurz vorstellst. Ich denke, die Leute in und um Schwäbisch Hall bist du alle ein Begriff, aber wir haben vielleicht auch ein paar Hörer, die dich nicht kennen, die von ein bisschen weiter weg kommen. Erzähl mal ein bisschen, wer bist du, was machst du, was verbindet dich mit dem Thema Genuss und Essen?
Also ich bin der Hansi Reber, ich bin nicht nur Inhaber vom Rebers Pflug, also es ist ein Restaurant und Hotel, sondern auch Küchenchef, Hausmeister, wie du, Ingmar auch wahrscheinlich und David auch.
Hausmeister habe ich abgelegt.
Macht so alles und das mache ich aber sehr, sehr gerne. Und ja, wie gesagt, wir stehen natürlich auch so wie du, Ingmar, für Genuss in der Region und das wollen wir auch weiter forttreiben.
Was mich gleich am Anfang interessiert, du hast ja gerade auch schon gesagt, du stehst auch für was in Schwäbisch Hall und Rebers Pflug steht für was. Hattest du schon immer diese Denkweise oder hat sich das bei dir so ein bisschen entwickelt? Ich meine, du kommst ja auch in der Landwirtschaft, da hat man schon starker Bezug zu Lebensmitteln. Wie war das bei dir?
Ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, ist ganz klar. Ich habe mich relativ jung selbstständig gemacht, also fast vor 25 Jahren. Mhm. Ja, man kann es kaum glauben, aber da fängst du mal jung und dumm an. Oder man sagt auch naiv, aber ich glaube, es war eher Dummheit. Ja, aber es war eigentlich ganz gut so, da bist du ins kalte Wasser geschmissen worden und da habe ich auch noch nicht wirklich richtig kochen können. Also Kochen ist ja nicht nur nach 3 Jahre Ausbildung beendet, sondern das ist eigentlich eine lebenslange Ausbildung. Und so geht es natürlich auch mit den Lebensmitteln, Gemüse, Fleisch, Fisch, was auch immer, was mit zusammenhängt, bis man da erstmal das passende, tolle Produkt findet, wo man weiß, wo sind denn die 100%, ja, oder nahezu 100%. Das ist natürlich schon eine Entwicklung. Das kannst du nicht innerhalb von ein paar Jahren lernen, sondern das, ich glaube, das lernt man ein Leben lang.
Ja, das sehe ich auch so. Du hast gerade schon angesprochen, das war ein Punkt, der mir in deinem Lebenslauf ganz arg aufgefallen ist. Du hast dich mit 23 selbstständig gemacht. Das fand ich krass, wo ich das gelesen habe. Dann ist mir allerdings aufgefallen, meine Frau war genauso jung, wo wir angefangen haben.
Ja gut, ich meine, wir beide waren gleich alt, als wir uns selbstständig gemacht haben. 26, oder?
Ja.
Ja, also 23 ist nochmal krasser.
Nee, ja, 26, ja, stimmt, ist auch jung. Aber 23 finde ich nochmal krasser.
Also mit 23 habe ich mir den krassen Sonnenbrand auf Kreta geholt. Also von dem her, da war ich noch nicht bereit, eine Firma zu gründen. Ja. 3 Jahre später ging es dann.
Ist man bereit, ist über die Frage.
Nee, also ja, ich meine, man ist nicht mehr klar. Ja. Man kann sich nie wirklich darauf vorbereiten, wenn man von vornherein wüsste, wie es wird. Das ist ja auch komisch. Aber wie kam es da dazu? Ich glaube, der Pflug ist ja auch ein familiäres Haus von euch.
Ja, genau. Also manche Sachen kannst du einfach auch nicht raussuchen und dann ist auch vielleicht auch klar, dass man es dann auch zu dem Zeitpunkt dann auch macht. Das ist das Haus quasi von meiner Oma und Opa früher. Die haben das 49 war Währungsreform, 49 gekauft, haben das dann betrieben als Landwirtschaft und Gastwirtschaft, ganz klassisch, wie man es früher eigentlich so gekannt hat. Meine Eltern haben das dann irgendwann mal dann aus einer Erbengemeinschaft rausgekauft. Also wir kommen ja aus der Landwirtschaft, meine Familie. Und das war quasi eine Generation stillgestanden. Das war eigentlich, also nach jetziger Sicht, mein Vorteil. Ich konnte die Fehler machen, die ich vielleicht auch machen musste. Und es hat mir auch keiner reingeredet. Mhm. Ja, also ich glaube, jeder, der vielleicht in einem Familienbetrieb mit aufwächst, wo Generationen schon davor was aufgebaut haben, da muss ich immer oft fragen oder sich rückversichern und so weiter und so fort. Und das habe ich eigentlich nie machen müssen, weil sich keiner mit der Materie auskannte, außer ich. Und das ist ein Riesenvorteil. Da muss ich echt sagen, so im Nachhinein. Ja, es gab natürlich schon Situationen, ernste Geschichte, wo dann auch klar, du musst ja die Eltern auch fragen, ist ja logisch. Aber gerade bei den fachspezifischen Sachen, ich habe es halt immer gemacht. Mhm. Da habe ich bestimmt auch ganz viel Geld mal verbraten oder so. Ja. Ja. Aber das hilft mir in der heutigen Zeit unheimlich, ja, mhm. dass ich auch weiß, ist das der richtige Weg? Ja, nein. Ja. Ja.
Gut, das heißt, du hast einfach viel durch ausprobieren. Learning by doing hast du viel Erfahrung gesammelt.
Genau.
Die hatten jemand reinreden können, das war oft ein Vorteil, aber ja,
ja,
je nachdem.
Ab und zu,
ja.
Von jetzt, dem her jetzt ist das ein super. Vorteil, ja.
Ja, mega spannend, weil genau so sehe ich es auch. Also ich sage das auch immer, weil bei uns war es ja ähnlich, wir haben ja auch nicht von den Eltern übernommen und ich habe es immer auch als Vorteil empfunden bisher. Ja. Obwohl es natürlich an der einen oder anderen Stelle auch Geld kostet hat, mit Sicherheit. Klar. Aber da lernst du dann halt auch relativ schnell.
Mhm. Also so ging es uns ja. Ich glaube, über jeder Selbstständigkeit gehören Fehler dazu.
Oder? Ja, logisch. Also,
das ist egal, ob jetzt ein Restaurant, eine Agentur oder eine Bäckerei. Ich glaube, das gehört überall dazu, dass man Fehler macht. Ja, vor allem, wenn man keine vorherige Generation hat, die man fragen kann.
Stimmt, geht dir ja genauso.
Geht mir genauso.
Sind ja alle richtig. Da gleich unterwegs.
Genau. Ja.
Was mir auch aufgefallen ist, du hast bei Vincent Klink gelernt, das wusste ich gar nicht.
Also,
wie war das?
Ja, also gelernt habe ich ja in der Eisenbahn.
Entschuldigung, genau, gelernt hast du in der Eisenbahn.
Aber man ist ja quasi nie ausgelernt.
Ja, genau.
Das weißt du auch als Bäcker.
Ja, nee. Ich habe heute schon wieder was gelernt.
Wahnsinn, oder?
Ja. Immer was. Ist so. Ja. Und habe eine tolle Ausbildung gehabt und danach ging es dann in die Großstadt, nach Stuttgart. Ja,
genau.
Ja, das erste Mal von daheim weg und weiß ich noch ganz genau, mit meinem Ford Escortle, alte Reifen steigen, nachgefahren, hinter die Bettwäsche drin, das war, weiß ich echt noch ganz genau. Und dann kommst du da in so, ja, nicht mehr so familiäres Umfeld, muss man auch sagen. Mhm. Und das war schon ein harter Schritt, muss ich sagen. Ja, das hat mich dann auch prägt. Das war ein Jahr. Als Koch machst du immer meistens dann 1 bis 2 Gesellenjahre und dann ziehst du weiter, dass du einfach viele Handschriften siehst. Mhm. Da gibt ja einfach viele Wege, die nach Rom führen, gerade beim Genuss, gerade beim Kochen vor allem. Mhm. Und da suchst du dann später irgendwann das Beste raus, um deine eigene Handschrift zu finden. Und da war Vincent Klink damals relativ angesagt. Mhm. Ja, der ist von Schwäbisch Gmünd nach Stuttgart in die Wielandshöhe. Auch heute, also jetzt vor einer Stunde ist er vom Gourmillon als Restaurateur des Jahres gewählt worden. Ja, muss ich überlegen, ja, so lange wie der schon am Markt ist, schon 30 Jahre dort. Und das hat mich von dem her geprägt, weil da gab es überhaupt keine, wie soll ich sagen, die Chefs waren relativ schwierig, cholerisch. Auch die Chefin vor allem schwierig, die hat nach einem halben Jahr nicht gewusst, wie ich heiße, im kleinen Team, ja, das ist schon, war für mich einfach schwierig zu verstehen. Mhm. Und, aber da lernst du natürlich, schaffen habe ich gelernt, nochmal mehr wie vorher. Mhm. Ja, wenn du vom Bauernhof kommst, kannst du arbeiten, das kannst du, ja. Aber das war dann schon, weißt du, von morgens 8 bis nachts um 12 Uhr volle durchbuckeln. Ach, das war damals klassisch und was man heute immer noch so ein bisschen nachgesagt bekommt über unseren Beruf, wird manchmal auch ein bisschen schlecht geredet. Das kannst du heute natürlich auch nicht mehr erlauben. Mhm. Will ich auch nicht in meinem Team so haben. Ja. Aber ja, du warst mal ein Jahr, hast du, mein lieber Scholli, da bist du auch mental gereift, ja. Also, da kannst du auch nicht irgendwie geschwind ausflippen, weil das ging gerne einfach. Wir haben so viel Arbeit gehabt, wir konnten das tagsüber kaum bewältigen. So viel Geschäft, ja, und da das zu einfach das zu stemmen, auch im Kopf, da wächst du natürlich auch dran. Aber trotzdem, ich wollte die Zeit trotzdem auch nicht missen.
Ja. Hast du heute in deiner Arbeitsweise noch eine Handschrift drin, die du damals dort gelernt hast? Also hast du da was übernommen, wo du sagst, das war unfassbar wertvoll, das kann ich heute noch mit in meinen Alltag mit übernehmen?
Eigentlich nicht.
Okay.
Nee, es gab andere Stationen, wo mich da von der Qualität mehr geprägt haben, auf dem Ablauf und so weiter. Das war ein reines Restaurant und ich wollte eigentlich schon immer nicht nur Restaurant machen, sondern auch Veranstaltungen, große Events. Ich wollte einfach nicht nur am Herd stehen, wobei das tue ich eigentlich trotzdem die ganze Zeit, komischerweise, ja, aber ich will auch mal ein Event organisieren, das so wie es bei Markus. Ja. Da bist du auch immer dabei, machen wir so ganz große Dinger. Das lebt auch von der Herausforderung, dass man nicht immer im Alltagstrott drin ist. Ist zwar trotzdem immer vielseitig, aber so ein Event zu organisieren, das ist schon nochmal eine andere Nummer. Mhm. Das kann ich mittlerweile auch ganz gut, weil man auch viel Erfahrung gesammelt hat. Aber dort war es halt, beim Vincent Klink war es halt nicht nur Restaurant. Mhm. Ja. Und da war klar, das ist eine harte Nummer. Ja. Mhm. Also à la carte zu kochen, das musst du lernen, das musst du können. Und von dem her, also das habe ich dort gelernt, das à la carte kochen. Ja, Aber ansonsten, vor allem von der Technik her, klar, man nimmt immer ein paar Kleinigkeiten, ja, nimmst immer mit, klar. Das ist logisch. Ja.
Und stand Vincent Klink da selber immer am Herd?
Nie.
Nie, okay.
Da stand immer ein Pass, hat gegessen. er war eher für das Geistige zuständig, ja. Speisekarte schreiben, Gastgeber. Mhm. Das war, also ich mag ihn unheimlich, muss ich echt sagen. Ich hatte ja auch auf den Filtern oben Gewächshäuser gehabt. Und da war für ihn auch klar, jetzt kommt der Bauerbub aus Hohenlohe. Der kann doch die Gewächshäuser nachmittags auch noch machen. Ne? Also nachmittags um 2 bis 4 auf die Filter kurz hochgefahren. Dort hat Unkraut gejätet, mein Zeug für den Abend geholt. Und das hört sich jetzt immer ein bisschen, idyllisch an, aber das war dann immer ein bisschen Stress. Ja. Er war dann auch immer draußen, aber er hat sich dann immer ein wenig bequem gemacht, hat geschrieben für seine Bücher. Mhm. Und wir haben halt dann das Unkraut rausgezogen. Aber es war, aber wie gesagt, das auch das prägt. Ja. Und der hat immer, gerade die Regionalität hat er von Anfang an schon immer ganz groß geschrieben und hat immer geschaut, dass er die Produkte vom Umland irgendwie zu sich herkriegt. Einfach immer das beste Produkt. Mhm. Ja. Und da fällt mir jetzt eigentlich auch gerade erst wieder ein, weil du mich so gefragt hast. Ich war dann, glaube ich, damals auch schon ein bisschen unternehmerisch umtriebig. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass der von allem möglichen kleine Bäuerle, Sammler, alles Mögliche abgekauft hat. Und so arg toll bin ich dann auch nicht bezahlt worden als Kochgeselle. Das war eher wegen mager. Ja. Und wenn du dann in Stuttgart noch eine Wohnung gehabt hast, da war dann mehr arg viel übrig am Ende vom Monat. da habe ich dann daheim, wir haben dann Sonntag, Montag freigehalten, war als Koch natürlich auch toll. Habe ich daheim halt auch ein bisschen gesammelt. Ja. Da hast du ein bisschen Schleier gesammelt, je nach Jahreszeit oder Quitte. Und dann hast du es dem verkauft. Der hat da immer hat Geld nachgelegt, ja, was gewollt hast. Mega. Und so hast du irgendwas dazu verdient. Oder wir haben dann daheim immer so Hühner gehabt. Ganz klassisch, also im Frühjahr eingestallt und dann nacheinander gab es halt dann immer sonntags als Sonntagsbraten. Mhm. Die wurden dann immer größer. Ja, zum Herbst hin waren das echt riesen Oschis, also 3 bis 4 Kilo. Mhm. Göckel heißt es ja bei uns, ja. Und auf das war der scharf und das habe ich dann auch noch nach Stuttgart verkauft, weißt du. Das war eigentlich ganz, ja, so hast du halt irgendwas dazu verdient, denn ich glaube, das auch das prägt, weißt du. Ja, ja, cool. Also das war aber ganz witzig dann.
Spannend, von dem her. Ja. Coole Geschichte.
Ja. Auf jeden Fall. Hast du noch Kontakt zu ihm oder bricht sowas relativ schnell ab, weil du sagst, Kochlebe ist relativ Geselle, Jahre sind schnelllebrige Jahre. Bricht sowas dann relativ schnell ab, der Kontakt?
Das kommt aber drauf an, also ich habe noch Lehrchefs, da habe ich noch einen sehr guten Kontakt. Mhm. Der Vince kennt mich, ja, logisch. Ja, ja. Und, spätestens dann, wenn der Michelin rauskommt und schlägt auf, Stuttgart ist bei, oder Schwäbisch Hall ist bei Stuttgart, also S. Ja. Ja. Das sieht das ja immer. Ja. Mittlerweile haben wir unseren Stern ja auch schon lange. Wir kennen uns und wir schätzen uns. Und ich glaube, er ist ab und zu auch mal ist auch in Schwäbisch Hall. Wäre schön, wenn er mal wieder reinschaut. Oder von dem her, ich glaube, irgendwann kreuzen sich die Wege wieder.
Ich habe auch eine Anekdote zu Vincent Klink. Ich durfte schon für ihn backen gehen.
Ach was.
Mhm. Der hat mal eine Fernsehsendung gemacht auf Schloss Neuenstein. Und dann hat die Produktionsfirma angerufen, sie braucht, also es war irgendwie so mittelalterliches Kochen irgendwie. Und dann musste mir da so ein paar Gebäcke backen, Nonnenviertle und halt so alte Sachen, die er dann quasi am Schluss da auf seinem Buffet da stehen gehabt hat. Da hat er halt die Rezepte dazu dann da rausgebe oder so, irgendwie so um den Dreh. Also ich hatte leider keinen Kontakt zu ihm persönlich, aber ich durfte immerhin schon für ihn backen.
Ja, er liebt auch das Hohenloher Land und die Leute, das liebt er schon, man merkt das, ja. Das war also ich weiß auch noch, ich kann mich daran erinnern, irgendwann abends, spät abends stand da mal so ein junger Kerl, was heißt jung, vielleicht war er, wie alt war er damals, 35, 40, und er hat also wirklich breit hohenloisch geschwätzt. Ja, also eher, ja gut, das ist so Öhringenum oder Kupferzell, ja, und dann hat er irgendwann gesagt, Wo kommen Sie denn her? Ja, ich komme aus Hüsbach. Das war der Klaus Kepler, unser bester Schnapsbrenner. Ah, okay. Oder das heißt bester, es gibt viele gute, der Klaus macht das ja schon relativ lang. Und war echt ganz nett. Und der Klaus Kepler zum Beispiel ist auch deswegen bei uns, also gleich von Anfang an schon immer dabei gewesen, ja, weil er wirklich ganz tolle Brände macht. Und da merkt man schon, der Vincent Klink, der kennt sich schon aus, in der kulinarischen Gegend hier. Ja.
Jetzt sprechen wir mal ein bisschen über dich. Du bist ja unser Gast hier im Podcast. Das Zweite, was in deinem Lebenslauf natürlich auch raussticht, ist dein Stern. Du hast ihn ja gerade auch schon angesprochen. Mhm. Du bist mit dem Stern ausgezeichnet seit 2009, glaube ich, inzwischen, oder 2008?
Acht.
Also schon eine ganze Zeit. Wie war das?
Also muss man von ganz vorne anfangen. Aber wieder, jetzt sind wir wieder beim Vincent Klink, wo ich gesehen habe, wie es da alles abgeht und wie die sich aufopfern und auch das ganze Team und so weiter. Da habe ich gesagt, okay, ich will kochen, aber nie einen Stern. Ja, niemals. Wenn das so endet, ja. Weil du musst dann schon echt immer an die Grenzen gehen. Mhm. Und von dem her war das für mich klar, wenn wir den Flug aufmachen, das war 96, das wird Gasthausküche mit Pfiff. Mehr war ja eh nicht drin, du hast ja kein Team und nichts. Ja, da fängt man einfach mal an. Und so war das auch die ersten Jahre. Aber da hat man dann schon gemerkt, dass wir haben tolle Stammgäste, die auch heute noch, die waren vor 25 Jahren da und sind heute noch da. Und klar, du willst dann immer auch die Gäste auch mal überraschen mit irgendwas. Ja, das ist bei dir in der Backstube auch. Du machst halt immer dein Standardprogramm. Es gibt immer wieder was Neues. Du willst auch was Neues probieren. Und so ist es als Koch halt auch. Da ist die Spielwiese natürlich auch brutal groß. Und dann lernst du ja auch selber die Fertigkeiten. Ja, immer mehr. Du wirst ja auch da immer besser. Ja. Natürlich, wenn man den Ehrgeiz eigentlich hat. Und naja, so hat sich das dann so langsam entwickelt. Aber trotzdem war das für uns total überraschend. Wir haben 2008 unser Restaurant ja komplett neu gemacht, die Küche neu gemacht. Wir haben alles entkernt, rausgerissen. Wir wollten einfach dann gescheit schaffen und ein schönes Umfeld haben für die Gäste, ein guter Arbeitsplatz. Und das haben wir dann gemacht, Anfang 2008. Und dann prompt dann, ja, Ende, ich weiß noch, das war unser Martinsgans-Essen irgendwann im November, Freitag. Ja, haben wir dann erfahren, dass wir den Stern bekommen haben. Ich weiß noch, da hat der Alexander Herrmann, auch ein berühmter Fernsehkoch, ja, okay, war damals unser Präsident, der schöne Restaurateur, wo ich auch stolzes Mitglied bin. Und der hat es dann quasi mir verkündet, weil der hat es wahrscheinlich gewusst als erstes, wie es halt so bei so Presseverlautbarungen kriegt vielleicht so ein Präsident als erstes oder wie immer. Und ja, das war schon.
Und hattest du eine Vorahnung? Also meldet die sich irgendwie an?
Oder? Gar nicht. Also heute ist es anders. Heute ist eine große Gala, oder heute dieses Jahr jetzt nicht, aber sonst war die letzten Jahre immer eine große Gala in Berlin. Da hast du dann 4 Tage vorher war klar, da musst du hinfliegen. Dann ist logisch, kriegst du erste, zweite oder dritte, je nachdem, welche Kategorie du bist. Und, aber damals war das total überraschend. Und Anruf, Martins ganz verbrannt, ganz toll, ja, ganz blass war er, ja, wirklich. Und der erste Gedanke war einfach der, Mist, muss ich sagen. Ja. Oh Mist. Ja. Jetzt ist noch mehr Druck. Und aber
also echt erstmal erschrocken, oder?
Ja, mir war echt blass.
Okay.
Da war der größte Stress abends, weißt du? Das ist, war nicht so, dass wir einen Kaffee trinken, sondern das war, da war die Hütte bumsvoll. Ja. Und dann,
Aber da habe ich schön noch eine Frage. So nach ein paar Tagen, wo du es dann realisiert hast, war es schon geil, oder?
Ah, natürlich, das ist beruflich das größte Erlebnis, ganz klar. Auch dann die, ich sag mal, 1, 2, 3 Tage später, was du da an, also Faxe bekommen hast, ja, Glückwünsche, wenn dann Lothar Eiermann anruft, ja, damals ja noch Friedrichsruhe, Küchendirektor, Legende, Kochlegende hier im Hohenloischen, merkst dann schon, hat schon Stellenwert, ja. Und das ist aber ein tolles Erlebnis, muss man sagen. Und ich habe mich da auch relativ schnell auch nicht unter Druck setzen lassen. Am Anfang war ich schon ein bisschen verschrocken, da muss man da noch ein bisschen mehr und hier noch. Aber das habe ich dann relativ schnell wieder abgelegt.
Und du hast ihn jetzt ja auch durchgängig seit 12 Jahren.
Wir haben jetzt 2008, ja, 12 Jahre.
Ist das anstrengend? Also ist es schwieriger, den Stern zu kriegen oder schwieriger, den Stern dann auch zu halten? Ist schwieriger, den zu halten wahrscheinlich, oder? So diese Ansprüche dann immer auch wieder zu erfüllen?
Ich glaube, es ist beides. Also wenn du kriegst einen Stern nicht einfach so geschwind. Ja,
klar.
Es wird jedes Jahr natürlich neu getestet. Ich denke, große Schwächen darfst du einfach nicht erlauben, das ist ganz klar. Aber für uns war auch immer klar, das Gasthaus bleibt immer ganz oben stehen. Ja, wir sind kein Gourmet-Restaurant, das liest du bei uns nirgends. David weiß das ja auch. Ja. Wir machen ja zusammen auch die ganze Internetgeschichte. Das möchte ich nicht. Bei uns siehst du auch keine Auszeichnung. Da siehst du auch die Michelin- oder Michelin-Plakette nicht oder Gomio oder. Da gibt es ja ganz viele so Dinge, das möchten wir nicht. Wir sind keine Selbstdarsteller, wir machen das für unsere Gäste. Und wir nehmen das nämlich gern mit. Wir freuen uns, wenn wir ausgezeichnet sind. Aber es darf nachher auch nicht so sein, dass wenn das Ding weg ist, warum auch immer, dass da irgendeine Welt zusammenbricht. Ja, das wollen wir nicht. Und da sind wir selbstbewusst genug. Und ich glaube, das funktioniert auch. Wobei, das heißt alles nichts. Ja. Das kann sein, ich komme nachher heim und schlag das Ding auf, mein, mein Handy und da steht drin, ja, bloß noch 15 Punkte anstatt 16. Ja, das ist halt ja. so, ja, das ja. kann passieren. Mhm. Wir versuchen das zu vermeiden, wir versuchen immer besser zu werden. Und wir haben ein tolles Team, das ist ja auch ganz, das ist ja Dreh- und Angelpunkt natürlich bei uns, das Team. Und ohne gutes Team machst du gar nichts. Ja.
Kriegt man das mit, wenn man geprüft wird? Wie läuft so eine Prüfung ab?
Also grundsätzlich sind die immer anonym.
Mhm. Okay.
Grundsätzlich. Mhm. Ja. Wenn natürlich ein einzelner Gast abends 4 Gänge bestellt und tut ein bisschen unaufmerksam,
okay.
dann weiß ich, Achtung. ja, okay. Also man guckt dann schon. Es ist nicht so, also dann wärst du ja auch naiv, wenn man sagt, okay, wir gucken nicht danach, weil
ja, ja, klar.
Ich sage auch zu meinen Mitarbeitern, okay, ey, pass auf, nochmal extra schauen, auch wenn wir das bei jedem Gast eigentlich machen, aber da nochmal, weil eigentlich wollen wir im Herbst oder mittlerweile sind es halt, geht es über den ganzen Winter, diese Auszeichnungen, eigentlich wollen wir danach Champagner trinken und nicht ja. rumheulen. Ja. Ja. Und von dem her ist schon gut, wenn wir alle mal fokussiert bleiben. Ja, das ist ganz wichtig, dass man auf den Punkt konzentriert ist, dass man immer sein Bestes abliefert und dann kann man sich auch nichts vorwerfen.
Hm. Cool, das mal so aus erster Hand zu erfahren.
Absolut, ja. Absolut, ja. Wahnsinn.
Ja, was ich an dir total faszinierend finde, ist das, was du gerade auch schon beschrieben hast, dass ihr seid ein Sternerestaurant und also meine Frau und ich sind jetzt auch, wir gehen gern essen, wir gehen gern gut essen, aber wir sind auch jetzt nicht so die Gourmet-Restaurant-Gänger und waren dann, als wir das erste Mal bei euch waren, auch ein bisschen, oder auch als du angerufen hast, ob mir nicht Brot für euch backen könnte, natürlich schon in freudiger Erwartung, sage ich mal, und auch können wir diese Erwartungen erfüllen und so und dann auch, als wir bei euch zum Essen waren und haben dann aber festgestellt, dass das Spitzenqualität ist und richtig, richtig gut. Aber man kann trotzdem noch auf der Karte erkennen, auch als, bezeichne mich jetzt mal als Laie, was die Küche angeht, erkennen, was das ist, was da dann noch kommt. Das finde ich immer total cool. Also auch, wenn ich mit anderen Leuten spreche, über euch, wie man da gut essen kann, sage ich das auch immer gleich dazu, weil viele dann immer gleich so verschrecken und so.
Ja, ja.
Aber trotzdem, sage ich, jeder findet was auf der Karte. Und das finde ich echt immer cool.
Genau. Und wenn man sieht halt, ja, wie das Gasthaussterben weiter vorantreibt, ich meine, bald gibt es ja keine mehr eigentlich. Ne? Ja. Also ein paar Ausnahmen, die laufen auch super, die gut gemacht sind. Ist es eigentlich unsere Aufgabe, quasi das hochwertige Gasthaus auch anzubieten. So sehe ich das, ja. Mhm. Ich meine, irgendwann kriegst du halt nichts Hausgemachtes, Einfaches mehr. Mhm. Ja, das wird das ja noch viel, viel schärfer. Mhm. Und das ist unsere Aufgabe und das mache ich ja unheimlich gern. Also ich mache das viel lieber wie irgendwelche Schäumchen und Tüppchen.
Ja. Ja. Was ich auch an dir beobachte und was mir auch sehr beeindruckt ist, du bist sehr anspruchsvoll, das merke mir ja auch an deine Küchenmärkte. Du hast super tolle Lieferanten und du weißt, wo du gute Lebensmittel herkriegst und du bist auch sehr klar. Aber trotzdem hast du immer eine gewisse Wertschätzung und wenn auch mal was der Leber geht, sage ich jetzt mal. Woher nimmst du diese Gelassenheit bei dem Anspruch, den du ja auch letztendlich haben musst?
Naja, es gibt ja viele Gründe. Meine, eine gute Kinderstube ist natürlich auch wichtig. Ja, also, bin natürlich auch ein bisschen ein Heißsporn. Das habe ich auch ein bisschen abgelegt, trotzdem noch. Also ich war früher garantiert auch anders. Ja, da war die Zündschnur kürzer. Aber es bringt ja auch nichts. Ja. Ich meine, du wirst ja auch erfahrener. Und ich finde schon auch die Wertschätzung und Respekt, das steht bei uns schon ganz lang ganz oben, die zwei Wörter, Schlagwörter. Und so sollte man auch mit seinem Gegenüber auch umgehen, finde ich. Da guck ich gucke natürlich auch mit dem Team, das muss ich auch mal schauen. Ja. Egal bei welchem Lieferant, wir arbeiten mit mehr Lebensmitteln. Bei uns passieren genauso kleine Fehler, manchmal auch größere, wie auch immer, wie bei euch, bei dir, passiert ständig und überall. Mhm. Ja. Aber wichtig ist immer, dass das Grundgerüst halt steht. Ja. Wenn ich sage, okay, ey, wo ich bei dir angerufen habe, ja, da war dein erster Satz, oh ja, auf den Anruf habe ich schon lang gewartet.
Ja, weiß ich noch.
Sind nämlich so Dinge, also das vergesse ich nicht, das fand ich ganz cool.
Das war ein bisschen, da war ich genauso überrascht, also vielleicht nicht ganz so, aber ähnlich überrascht, wie du den Stern wahrscheinlich Anruf gekriegt hast. Dann habe ich gedacht, oh, ich muss mal schön cool reagieren, aber habe ich ein bisschen bereut im Nachhinein.
Nee, gar nicht. Ich fand das cool.
Und du dann so,
Moment. Du hattest recht.
Moment, ihr zwei war dabei. Also, du hast beim, also Hansi, du
er
hast
beim immer Anrufe. Er hat montags bei mir angerufen und hat gesagt, genau.
Und deine Reaktion war drauf, auf den Anruf war das schon lange.
Ja, weil natürlich kannte ich Revers Pflug und natürlich war mein Ziel immer, aus solche Häuser beliefern zu dürfen, ja, das ist ja auch eine Auszeichnung, das muss man schon mal ganz klar sagen. Und ich glaube, mir hat jemand das Telefon sogar gebracht und hat gesagt, oh, Hansi Reber.
Oh, und, ein Silbertablett sogar.
Und dann, so bin ich ja normal nett, ich bin ja eher etwas zurückhaltender und habe dann tatsächlich gesagt, auf den Anruf habe ich eigentlich schon gewartet. Und dann hat der Hansi gesagt, oh ja, jetzt oder so. Irgendwie, der hat, oh, war vielleicht jetzt nicht
so passend. Das war ganz cool. Aber du hast ja recht und du weißt auch, wir haben ganz viele kleine Lieferanten natürlich und haben natürlich auch noch einen anderen Bäcker, der Michael Kur, mit dem war ich einfach lange in der Schule, in der Klasse und du schmeißt da auch eine so gleich schön raus. Das finde ich auch, das ist auch Wertschätzung und Respekt. Es gibt immer einer, der das vielleicht ein bisschen besser macht. Ja. Und aber so haben wir jetzt für alle einen ganz guten Weg gefunden und ich glaube, passt eigentlich ganz gut. Na, jetzt mit unserem Stadel, mit den Burger, Ja. Klar, da fordere ich euch dann auch. Ja, das ist auch klar. Gell? Ich will nicht immer das, was andere kriegen, sondern wenn ich ein Produkt habe, das halt gut ist und ein gutes Rezept, dann versuche ich das immer irgendwie dann auch so zu kriegen. Gell?
Ja, natürlich, aber wir haben da auch wieder was lernen dürfen. Also wir backen ja die Buns für den Hansi nach seinem Rezept und da mussten wir uns erst ein bisschen rantasten, weil das Rezept halt schon anders war als das Standard-Bun. Auch da gelingt es uns leider nicht jeden Tag, die immer in perfekt gleicher Qualität hinzukriegen. Mhm. Aber ich spüre halt diese Wertschätzung trotz allem. Und wenn was nicht passt, dann kann man miteinander sprechen. Ja. Sorry. Und aber trotzdem immer diese Wertschätzung, die mitschwingt. Und deshalb, ich bin in einer ähnlichen Situation. Ich habe auch mit dabei, der Bauerteam. Und es gibt ja immer wieder Situationen, wo Dinge einfach nicht so laufen. Wie du sagst, es passieren eben jeden Tag Fehler. Und das ist mir bei dir eben aufgefallen. Mir fällt es oft schwer, da immer ruhig zu bleiben oder auch so damit umzugehen, dass Dinge vielleicht nicht so sind, wie ich sie gern hätte oder wie sie vielleicht wären, wenn ich selber machen würde. Aber du kannst ja halt nicht alles selber machen.
Irgendwann bist du ja noch jung.
Ja, das ist vielleicht besser. Das mit den Jahren noch. Also ich hab einen älteren Gesell, der sagt immer, wenn du ein paar Jahre älter bist, dann.
Dann wird es anders.
Ja. Okay. Schauen wir mal.
Naja, ein bisschen.
Ja, wir haben Corona ist ja das alles überstrahlende Thema. Wir wollen dem hier nicht zu viel Raum geben, aber trotzdem ist es einfach ein Thema, das uns alle einfach betrifft und dich ja auch in besonderem Maße. Ihr habt ja viel Hochzeiten auch gemacht und so. Ist natürlich klar, dass das eine enorme Auswirkung auf euch als Betrieb hat. Würdest du auch sagen, es gibt irgendwas Positives, das sich daraus ergeben hat, das es vielleicht so ohne Corona nicht gäbe hätte?
Ja, ganz klar. Also für uns auf jeden Fall. So schlimm wie das ganze Thema auch ist. So viel wie da auch ganz viele oder Menschen auch leiden, auch Existenzen, Betriebe, auch Mitarbeiter, die in Kurzarbeit sind, zu Hause, das ist ja auch ein Thema, das ist eigentlich unser größtes Thema, wie kriegt man das gebacken, dass die fit bleiben, dass die motiviert bleiben und nachher, wenn es wieder losgeht, dann sofort wieder mitarbeiten können. Wir haben irgendwie komisch, ich habe nicht viel mehr Zeit, aber mein Kopf hat mehr Zeit und hat viel, viel überlegt und man hat Dinge ganz schnell umgestellt. Wir haben vielleicht auch ein bisschen bessere Voraussetzungen wie andere. Weil wir schon immer gut gearbeitet, gut investiert haben, renoviert haben, haben wir jetzt kein Problem, wenn wir mal ein Jahr nicht investieren. Aber das habe ich im Frühjahr gesagt, aber wir investieren schon wieder. Komisch. Aber gerade das Thema Hochzeiten. Wir haben ein großes Veranstaltungszelt im Park haben wir da stehen und da war klar, früher war mir schon klar, wir machen das ja gar nichts. Mhm. Ja, wenn man das mal, man unterhält sich auch mit vielen schlauen Köpfen, ja, und dann war logisch, okay, da braucht man das ja nichts machen oder auch nicht planen. Dann haben wir das gemerkt, dass doch relativ viele Menschen natürlich, wenn sie nicht ins Ausland fahren dürfen oder fliegen dürfen, bleiben sie in Deutschland. Da haben wir natürlich durch unseren Neubau, das Wohnreich, was wir vor einem Jahr eröffnet haben, wir haben jetzt auch 28 Hotelzimmer, zwei Bungalows oder Parksuiten im Garten hinten, die ganz toll gelegen sind. Und da haben wir gemerkt, dass wir eigentlich durch diese Hochzeit, da ging uns ganz viel anderes Geschäft flöten. Also das ganze, dieser Wochenendtourismus im Sommer ging uns komplett vorbei, weil wir ja immer diese wilden Partys nachts im Zelt hatten. Und das haben wir jetzt gemerkt, dass wir da eigentlich, dass es uns viel wir haben viel mehr Geschäft am Wochenende, war zwar schon immer voll, aber nicht so richtig. Mhm. Und wir haben auch mehr Ruhe und wir sind viel glücklicher. Mhm. Ja. Mhm. Und dann haben wir einfach entschieden, dass wir weil wir auch gewusst haben, große Veranstaltung nächstes Jahr wird wahrscheinlich auch nichts. Wir lassen das bleiben und konzentrieren uns auf einfach noch mehr auf unseren Gast, der zu uns kommt, Ruhe haben will, wenn er übernachtet, wenn er toll essen möchte oder nur essen, geht ja alles bei uns. Und das, ich glaube, das ist der richtige Weg.
Also cool, du sagst praktisch, aber das hat euch jetzt die Situation letztendlich gebracht, weil ihr einfach zum Nachdenken gezwungen wurdet.
Hat zum Handeln auch.
Und zum Handeln
natürlich. Ja, und wir haben natürlich dann mit dem mit unserem Imbissstadel, der das ja auch aus einer Schnapsidee entstanden ist, wie so vieles eigentlich. Ja. Wie der Podcast auch erteilt. Ja. Und ja, aber so, das Schöne ist ja, ich glaube, da geht es uns alle am Tisch so, wir sind Unternehmer, wir sind im Kopf einfach kreativ. Wir haben vielleicht, jeder hat da sein eigenes kleines Unternehmen selbst aufgebaut. Das merkst du dann auch, wenn du nicht irgendwo was übernimmst, sondern selbst aufbaust. Ich glaube, da bist du dann einfach viel kreativer im Kopf. Guckst mal, wie, was kann man machen, was geht eigentlich, was dürfen wir? Ja, es war ja auch so, was können wir, was dürfen wir, was macht Sinn? Und haben wir natürlich mit unserem Stadel, das bis heute noch offen ist, also haben wir eine super kleine Bude aufgemacht, die Gäste so total lieben. Gell? Also das ist unglaublich. Da sprechen wir mal gar nicht von irgendwelchen betriebswirtschaftlichen Ergebnissen, sondern dieses Sympathie bei den Gästen, ja, bei unseren Stammgästen, bei neuen Gästen, die ist so dermaßen hoch, dass uns das auch nachher wieder im Haus hilft. Ja, das haben wir jetzt im Sommer gemerkt, das wird man auch die ganze Zeit, die Leute sagen, hoffentlich macht er nicht zu, ja. Und ich sage, nein, ja. Höchstens wird es so kalt, dass wir anfrieren, ja, dann machen wir vielleicht zu, aber ja, eigentlich ist das eine ganz gute Geschichte, ja.
Ich habe auch wirklich eine tolle Idee. Also ja. Ich fand das auch großartig. Ich fahre ganz gerne nachmittags kurz oder mittags zum Mittagessen kurz rüber. Oder also ist ja von der Agentur nicht weit.
Ja.
Oder halt wirklich dann halt abends noch beim Heimfahren noch kurz vorbei, noch was mit nach Hause nehmen. Also ist wirklich eine tolle Geschichte.
Ja, es geht ja auch, ich sag mal, es ist ein Fast Food, ich finde immer so ein blöder amerikanischer Begriff, ja, aber ein schnelles, einfaches Essen kann man trotzdem auch frisch und gescheit machen.
Ja, ja? Also in richtig
also wenn guter du, Qualität. Ja, jetzt nimmst du mal nur den Burger, ja, da sind das Bun, das Kartoffel-Brioche-Bun machst du ja, Ingmar, ja, dann das Fleisch ist wirklich von einem heimischen Rind, ja, die Hochrippe, ja, handgestempelt, ja, nichts von der Maschine irgendwie, ja. Dann das Gemüse kommt alles von hier und die Soße machen wir auch selber. Ja, das ist nur, ja, klar kostet er vielleicht mal einen Euro mehr wie woanders, aber ich glaube, alle, die den essen, die lieben den. Ja, und auch da, klar, kostet einen Euro mehr, ist trotzdem noch bezahlbar und so machen wir es mit anderen Dingen auch. Wir haben die Currywurst, das macht unser kleiner Metzger Jürgen Rieck. Ja, der macht dann die wieder für uns, sodass jeder ein bisschen teilhaben darf. Das finde ich halt auch wichtig, ja, dass man nicht das irgendwo nur billig kauft, wo man dann weiß, was herkommt, sondern dass man auch seine kleinen Lieferanten mit ins Boot nimmt, dass jeder ein bisschen partizipiert. Und das war mir von Anfang an gerade bei dieser Geschichte auch wichtig. Oder jetzt zum Beispiel der Joe Burkhardt vom Ableitner mit dem Eis, ja, mit der Indies & Joe. Das Eis zum Beispiel haben wir da und so hat jeder ein bisschen was. Und ich glaube, das macht das Ganze auch rund und sympathisch.
Das fand ich, oder das habe ich auch bei dir gelernt, muss ich zugeben, so diese Küchenmärkte, die wir ja jetzt schon, glaube ich, 3 oder 4 Mal miteinander, oder wo wir als Aussteller dabei sein durftet, wo du auch diese Wertschätzung für deine kleinen Lieferanten, auch hier viele regional rüberbringst. Und also das hat mich total fasziniert und seitdem bin ich auch noch mehr auf der Suche quasi nach solchen Lieferanten, die wirklich für absolute Spitzenqualität stehen, oft ganz kleine Lieferanten und das ist ja meistens so kurz vor Weihnachten und wenn du uns dann immer vorstellst, das ist für mich immer so ein bisschen mein Highlight, weil du immer so extrem coole Worte für uns findest, wo ich fast schon rot werde. Also das ist auch was ich echt bei dir gelernt habe und das finde ich echt richtig cool. So diese auf der Suche zu sein, eigentlich immer so nach dem Besten, nach den besten Rohstoffen, das ist echt mega.
Gut, ist mal das eine, der Rohstoff war, für mich ist der Mensch halt auch wichtig. Ja. Kann ich mit dem gut, kann der mit uns gut? Das zählt für mich genauso viel, muss ich sagen. Ja.
Das merkt man auch. Also das war, als wir das erste Mal bei dem Küchenmarkt dabei waren, das war so eine coole Stimmung. Irgendwie alle waren entspannt, coole Musik, irgendwie einfach, die Leute haben irgendwie Lust auf gutes Essen und das war mega.
Das war ursprünglich mal ein Kochkurs. Ja. Ach, okay. Ganz ursprünglich. Ein Jahr, wir haben ja ganz viele so Koch-Events, ja, mit Kochkurse, Grillkurse, Barbecue mit Sterneküche, so Geschichten haben wir schon von Anfang an, oder seit wir der Sterne haben wir eigentlich gemacht, damit wir die Menschen mehr reinholen. Das hat, ist mir auch ganz gut gelungen. Teilweise über 50, 60 solche Dinger im Jahr noch nebenbei gemacht. Ja, ja, brutal, ne? Ist das ja recht angenehm. da haben wir gesagt, okay, zum Schluss machen wir noch so einen Jahresabschluss-Kochkurs. Ja. Und so waren 15 Personen beim ersten Mal da, ganz normal. Und irgendwann waren es mal 40. 40 Leute, mit 40 Leuten haben wir gekocht, überall. Meine Köche haben mitgemacht, da, Stationen da. Und das, war, das ging echt dann irgendwann, dann waren es 60 und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist Schluss. Jetzt muss das Kind sterben lassen und machen was Neues. Und dadurch ist der Küchenmarkt entstanden. Und das, weil das ist auch eine Entwicklung, finde ich, mit den Lieferanten. Und die waren, klar, weiß ich, dass jeder vor Weihnachten relativ müde dann auch ist und eigentlich nicht nochmal eine Veranstaltung oder wie auch immer. Aber das ist nochmal sowas, wo auch Spaß macht. Ja, wo man sagt, okay, da muss man halt bis morgens um 3 im Weinkeller verweilen.
Ja.
Kann man.
Geht. Ja, aber ist auch schön bei dir im Weinkeller.
Gefährlich.
Ja.
Gefährlich schön. Und aber das finde ich nochmal, das war nur so ein herausragendes Event. Lassen wir jetzt das ja mal ausfallen und nächstes Jahr machen wir es
halt. Nee, für uns auch. Und dann auch einfach mit Leuten sich auszutauschen, die ähnlich Ticket halt für ihr Produkt. Mhm. War schon cool. Also ich bin ja nicht so der Weinkenner, aber einfach mit den Leuten zu sprechen, wenn die einem, was die einem alles erzählen können über Wein oder ja, auch Kontakte sind ja da entstanden zu Knauseberger und Co. Das war schon immer cool und für uns ein Highlight.
Ja, das ist ja auch wichtig, oder? Ich meine, dieser Austausch. Ja. Das habe ich auch gelernt bei meinen Kochkurse, wenn du mit deinen Kochschülern am Tischstand sitzt und das dein das gemeinsame Gekochte auch isst, da kommen so viele coole Ideen oder so ein Austausch, ey, ich habe jetzt das Hühnchen hole ich bei dem und das Gemüse bei der oder was. Mhm. Und das ist, da lernst du unheimlich viel, weil du selbst bist ja immer in deinem Mikrokosmos drin. Ja. Und dann ist es schon gut, wenn man da auch mal hört, okay, da gibt's den und den, da muss ich mal hin. Mhm. Ja, oder ich rufe mal an oder wie auch immer. Ja. Und da entsteht ganz viel.
Wahnsinn.
Also, könnt ihr ewig weiterschwätzen, oder?
Wir können ewig weiterschwätzen, auf jeden Fall. Aber ich denke,
ruhig machen.
Ankommen, jetzt. Wohlfühlen, genießen, das sind die Schlagworte, für die dein Haus steht, wofür ihr steht. Ich denke, die Schlagworte sagen halt auch schon alles. Also das ist wirklich Ankommen, Wohlfühlen und Genießen. Das ist genau das, was man bei euch bekommt, wenn man bei euch ist.
Genau.
Ihr seid ein wunderschönes Haus, man kriegt wirklich viel geboten, es ist total herzlich. Man muss auch überhaupt keine Angst haben vom Stern. Also das ist wirklich, also am Anfang ist, glaube ich, ein Stern, und man, sag ich mal, für einen Normalbürger ist so ein Stern so ein, hat so ein bisschen eine
Hemmschwelle, oder?
Eine Hemmschwelle, glaube ich, schon. Also ich glaube schon, unter Normalbürger ist ein Stern immer so ein bisschen was so, oh, ist das zu.
Da steht der Kellner hinter einem und beobachtet einen,
wie man isst. Genau.
Ja, ob man auch wirklich das richtige Besteck nimmt.
Genau.
Ja, dann sind die Portionen so klein, dass man quasi beim Zugucken, beim Angucken schon verhungert.
Genau, das wollte ich sagen, das sind die Vorteile und genau das ist.
Da wird nicht gelacht.
Ja, genau. Nee, und genauso ist ja wirklich überhaupt nicht, und ich denke, das Vorurteil kann man wirklich mal aufräumen. Und ich denke, du stehst für absolute Qualität, und das merkt man in allem, was du tust, ob du jetzt ein Hotel baust oder einen Stadel betreibst oder in der Küche stehst, das ist wirklich großartig. Ja. Es freut uns total, dass du heute hier bei uns im Podcast warst.
Danke, dass ich hier sein darf. Ja.
Großartig, und ich denke, wir wünschen dir für hoffentlich eine Corona-freie Zeit in Zukunft alles Gute und vielen Dank. Willst du noch was Abschließendes?
Ja, mir noch eine Abschlussfrage.
Oh Gott, ja, natürlich.
Kriegt auch der Hansi gestellt.
Gott, klar.
Ja, aber er lacht uns vielleicht aus als Sternekoch.
Als Sternekoch lachst du uns auf jeden Fall aus. Also wir haben, Ingmar und ich hatten in unserer ersten Folge so eine spannende Frage, die man generell klären muss. Und es sind eigentlich zwei Fragen. Und die erste Frage ist, wenn du ein Laugegebäck isst, ist es okay, wenn man da Nutella drauf macht?
Boah.
Leider könnt ihr jetzt den Gesichtsausdruck nicht sehen.
Nee, leider nicht. Das war ein ganz klares Nein.
Okay.
Ist ein Sternekoch überhaupt Nutella?
Nee.
Nee?
Okay. Ja, bestimmt. Also ich esse es halt nicht. Mein Sohn zum Beispiel schon. Bei uns gibt es schon sowas zu Hause. So ist es nicht. Ne? Und das wird überall drauf geschmiert. Nee, überall nicht. Also haben ja logischerweise auch Laugeweckli und Nutella.
Ja.
Ja. Und dann noch Essiggurke drauf, oder wie?
Das ist die schwangere Variante.
Okay. Soll ich die zweite Frage überhaupt stellen?
Ja, komm,
auf jeden Fall. Du isst kein Nutella, aber wir müssen dich leider trotzdem fragen. Nutella, wenn, oder vielleicht dein Sohn, mit oder ohne Butter unter drunter?
Das wird immer schlimmer, gell?
Okay. Was ist die dritte Frage?
Es gibt keine mehr, das ist die Abschlussfrage.
Okay, alles klar. Ich kenne das, glaube ich. Das hat man früher als mal gemacht, gell?
Ja, klar. Also ich mache das heute, habe ich mit, glaube ich, so ziemlich der Einzige.
Da muss ich mal aufpassen, was mein Sohn, ob der Butter drunter schmiert, aber ich glaube nicht.
Also bei uns war es verboten.
Ich glaube, das weiß der gar nicht.
Bei uns war, gib mir mal den Tipp. Bei uns war es verboten früher und ich glaube, deswegen, und bei meiner Patentante durfte ich das immer und deswegen liebe ich das, glaube ich.
Also ich finde es auch furchtbar.
Das sind Kindheitserinnerungen wahrscheinlich.
Fett auf Fett.
Ja,
genau, Fett auf Fett.
Also ja. Geschmacksbringer hoch drei, also
ja,
ich glaube. Aber... Wir können es mal probieren.
Genau.
Ja. Soll das dann warm sein, das Weckle, oder?
Nee, muss nicht, aber das ist natürlich...
Aber du könntest ja eigentlich in deine Butterbrezelmaschine einmal ein kaltes Nutella, ja. Das ist ja auch dann fest.
Ja.
Kannst du ja das mal injizieren.
Da hatten wir schon mal davon.
Ohne Witz, in unserer Folge über die Brezel haben wir darüber philosophiert, ob es nicht auch, weiß ich, noch eine zweite Maschine mit einer Kalbsleberwurst und noch eine dritte mit einem gekühlten Nutella geben könnte.
Das wäre schon auf jeden Fall spannend, ja. Geschmacksexplosion in der Brezel.
Cool. Vielen Dank für dieses wunderbare, kurzweilige Gespräch.
Aber sehr gerne. War toll.
Ja. Hansi, vielen herzlichen Dank.
Danke euch.
Bis zum nächsten Mal.
Jo. Bis nächste Woche.